NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Einige der Themen der kommenden halben Stunde. Nach der Erklärung von Angela Merkel zur Kanzlerkandidatur. Die SPD bleibt bei ihrem Fahrplan und will ihren Kanzlerkandidaten erst im kommenden Jahr küren. Hören Sie zur Kandidatur Merkels auch unseren Kommentar. Die Linke nominiert den Armutsforscher Butterwegge für die Nachfolge von Bundespräsident Gauck. Die französischen Sicherheitsbehörden haben angeblich einen Terroranschlag verhindert und die Waffenruhe im Jemen ist gescheitert. Es war keine Überraschung, als Bundeskanzlerin Merkel gestern Abend erklärte, zum vierten Mal für das Amt der Kanzlerin kandidieren zu wollen. Aber auffällig war doch, wie sehr sie betonte, dass ihr diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Denn ihr sei klar, dass es ein scharfer Wahlkampf werden werde. Heute war es die Zeit der Opposition, um auf die Erklärung Merkels zu reagieren. Marie Löwenstein berichtet.
Erst Inhalte, dann Personalien. Diese Parole hat die SPD heute als Reaktion auf Angela Merkels Kanzlerkandidatur ausgegeben. Generalsekretärin Katharina Barley präsentierte anstatt eines eigenen Kandidaten ein 71-seitiges Impulspapier mit den Vorhaben der Partei für die nächste Legislaturperiode. Darunter eine Steuerreform, die Forderung nach mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum sowie nach einer Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Auf die wiederholte Frage nach einem SPD-Kanzlerkandidaten reagierte Barley gereizt. Die SPD habe immer gesagt, sie werde sich im Januar 2017 festlegen. Daran ändere auch Merkels Kandidatur nichts. Die sei ohnehin völlig überraschungsfrei.
Unseren eigenen Kanzlerkandidaten werden wir, wie bereits angekündigt, Anfang nächsten Jahres benennen zur Klausur Ende Januar des Parteivorstandes.
Sollte sich mehr als ein Kandidat für den Job finden, würden die Parteimitglieder entscheiden, wer das Rennen macht. Dass es dazu kommen wird, glaubt Barley aber nicht. Namen wollte sie nicht nennen, auch nicht, wer Frank-Walter Steinmeier ins Amt des Außenministers folgt, der im Februar aller Voraussicht nach Bundespräsident wird. Angela Merkels gestrigen Auftritt bewertet die SPD-Generalsekretärin als kraftlos. Bei der Kanzlerin sei offenbar die Luft raus.
Es ist nicht erkennbar, wie Angela Merkel dieses Land besser machen möchte. Und auch in ihrer eigenen Partei ist diese Kandidatur ja nicht unumstritten. Wir sind sehr gespannt darauf, wie die CSU insbesondere mit dieser Kandidatur umgehen wird.
Die Reaktion der CSU fiel tatsächlich eher verhalten aus. Der Parteivorsitzende Horst Seehofer sagte nur, es sei gut, dass sie sich jetzt entschieden habe. Von Bayerns Finanzminister Söder hieß es, die CSU begegne Merkels Kandidatur nicht automatisch mit Euphorie. Sein Parteikollege Hans-Peter Friedrich im Deutschlandfunk.
Es geht darum, dass wir in vielen Bereichen noch keine Einigkeit haben und dass wir uns natürlich gewünscht hätten, dass wir in diesen Sachthemen zunächst mal Gemeinsamkeit erzielen, bevor die Kanzlerkandidatur ausgerufen wird. Aber gut, dass wir akzeptieren, dass es für Sie der richtige Zeitpunkt war.
Uneinigkeit in der Union gäbe es unter anderem bei den Themen Zuwanderung und Steuerpolitik. Gerda Hasselfeld, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, dagegen lobte Merkels Arbeit in den vergangenen 11 Jahren. Sie läutet schon mal den Wahlkampf ein.
Der politische Gegner ist nicht in den eigenen Reihen, sondern der ist auf der anderen Seite, nämlich rot-rot-grün.
In der CDU wurde Merkels Entscheidung positiv aufgenommen, aber mit wenig Überraschung. Bundestagspräsident Lammert sagte, viele seien erleichtert, dass die Diskussion nun ein Ende habe. Die Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, wurde zeitweise als Merkels Nachfolgerin gehandelt. Sie findet trotzdem gut, dass die Kanzlerin weitermacht.
Angela Merkel steht für Kontinuität, Verlässlichkeit in sehr unsicheren Zeiten. Und ihre unaufgeregte, aber zugleich neugierige Art ist das, glaube ich, was Deutschland auch die nächsten 4 Jahre braucht.
Das sehen auch viele Wähler so. Merkels Umfragewerte sind seit dem vergangenen Jahr gestiegen. Mehr als jeder zweite Deutsche wünscht sie sich mittlerweile wieder zur Kanzlerin. Darunter 54% der traditionellen SPD-Wähler. Für die CDU sieht die Lage aber weniger rosig aus. Sie bekäme momentan nur 32% der Stimmen.
Auch in Brüssel war die Entscheidung, Merkels noch einmal anzutreten, heute ein Thema. Schließlich wurde Merkel nicht nur vom scheidenden US-Präsidenten Obama als Stütze Europas bezeichnet. Ralf Siener berichtet.
Aus Sicht des grünen Europaparlamentariers Sven Giegold steht zumindest eines fest.
Natürlich, im Vergleich zu Trump ist Angela Merkel fast eine Hoffnungsträgerin.
Aber Merkels EU-Devise Zusammenhalt und Stabilität, die reiche als Antwort auf die Europamüdigkeit und Europakritik vieler Bürger einfach nicht aus. Gebraucht würden jetzt vielmehr soziale und demokratische EU-Reformen.
Davon hat Angela Merkel bei ihrer visionslos kühlen Bewerbungsrede leider nichts gesagt.
So die Kritik von dem Mitglied der Grünen-Fraktion im Europaparlament Sven Giegold gegenüber dem ARD-Hörfunk in Brüssel. Deutlich positiver, übrigens auch als sein eigener Parteichef Horst Seehofer, äußerte sich der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber über die Kandidaturankündigung von Angela Merkel.
Auf europäischer Ebene ist die Ankündigung von Angela Merkel, wieder als Bundeskanzlerin zu kandidieren, mit Erleichterung aufgenommen worden.
Doch nicht nur, weil Merkels Wiederwahl keineswegs sicher ist, warnt der Europaabgeordnete Ferber vor allzu voreiliger Vorfreude auf eine Stabilisierung der EU.
Allerdings ist jedem in Europa klar, dass jetzt zunächst abzuwarten ist, wie das Referendum in Italien ausgeht, die Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland, bevor wieder Stabilität in Europa herrschen kann.
Das ist die Angst, welche auch die EU-Kommission in Brüssel beherrscht, dass Italiens Premier Matteo Renzi mit seinem von ihm selbst initiierten Referendum am 4. Dezember scheitert, am selben Tag der FPÖ-Rechtspopulist Hofer die Bundespräsidentenstichwahl in Österreich gewinnt und im kommenden Jahr Rechtspopulisten in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland stärker abschneiden als ohnehin befürchtet. Der Vizepräsident des EU-Parlaments Alexander Graf Lambsdorff appelliert deshalb an das bürgerliche Lager in Frankreich, die Kräfte zu bündeln und dem Front National geschlossen entgegenzutreten. Würde Le Pen zur Präsidentin gewählt, dann wäre das ein schwerer Schlag für die EU, so Lambsdorff. Dann könnte selbst eine mögliche Kanzlerin Angela Merkel mit der europäischen Kernaufgabe überfordert sein, nämlich die EU zusammenzuhalten.
Dabei spielt aber Angela Merkel eine ganz wichtige Rolle.
Mein CSU-Mann Markus Ferber in Brüssel. Aus der Sicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist die Kanzlerin und Kanzlerkandidatin Angela Merkel eine wichtige Verbündete, sowohl in der Flüchtlingspolitik als auch im Umgang mit den Präsidenten Erdogan, Putin und bald auch Trump, die der EU alles andere als wohlgesonnen sind.
Hören Sie zu der Entscheidung Merkels noch einmal anzutreten auch unseren Kommentar von Christoph Prössl.
Angela Merkel konnte gar nicht anders. Sie muss noch einmal antreten für den Parteivorsitz und als Kanzlerkandidatin. Alles andere hätten Union und Wählerinnen und Wähler als Fahnenflucht interpretiert. Angela Merkel steht persönlich wie selten bei einer politischen Entscheidung dafür, über 1 Million Flüchtlinge ins Land gelassen zu haben, mit sichtbaren Folgen. Die Mitgliedsländer der Europäischen Union sind zerstritten beim Thema Migration. Nationalistische Parteien erstarken und bedrohen den Zusammenhalt des Kontinents. Innenpolitisch ist die Lage ebenso brisant. Parteien und Gesellschaft stehen vor der Herausforderung, Integration erfolgreich zu gestalten. Merkel stellt sich dieser Aufgabe. Das dürfte auch ihr Anspruch sein. Eine Notwendigkeit kommt jedoch noch hinzu. Wer soll es denn sonst machen? Angela Merkel hat es versäumt, einen Nachfolger aufzubauen. Die Zeit, in der sie Friedrich Merz oder Roland Koch für die eigene Macht zur Seite geschoben hat und der Männerbund Andenpakt sich in Luft auflöste, ist längst vorbei. Aber die CDU-Vorsitzende hat eben niemanden großgezogen. Deswegen war es schon überraschend zu hören, dass Merkel in den vergangenen Monaten offenbar bis kurz vor der Mitteilung am gestrigen Sonntag täglich darüber sinniert hat, ob sie noch einmal kandidieren soll oder nicht. Nun ist es also raus. Die Union ist erleichtert, wenn auch nicht überrascht. Auch international ist die Ankündigung natürlich von großer Tragweite. Wenn es eine europäische Politikerin gibt, die das Auseinanderbrechen der Europäischen Union noch verhindern kann, dann ist es Angela Merkel. Sie ist Europäerin, sie kennt Brüssel. Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land, wirtschaftlich stark und auch ein Vorbild. Kaum ein anderes Land hat so vom Binnenmarkt profitiert. Und auch wenn die Kanzlerin die Kommentare der internationalen Presse nicht hören mag, in denen es heißt, jetzt wo Obama weg ist, sei sie die Verteidigerin der liberalen Gesellschaft, natürlich ist sie das. Die Schuhe sind groß, zugegeben, ihre Demut offenbar auch, aber die Herausforderung hat Merkel gesucht, nicht andersherum. Ganz erwartbar ist jetzt also der Wahlkampf ausgerufen. Die SPD hofft, den Kandidaten erst im Januar benennen zu müssen. Wenn Gabriel Schulz und Generalsekretärin Barley es so lange aushalten, wäre ich sehr überrascht. Auch erwartbar der Kurs, auf den Sozialdemokraten, Linke und Grüne nun einschlagen. Merkel wird wie Kohl und die nächsten Jahre werden so lustlos, langweilig und lähmend wie die letzten Jahre von Helmut Kohl im Kanzleramt bis 1998. Für Visionen ist Merkel nicht bekannt. Das ist richtig, eher für ihre Kontinuität. Aber Merkel wurde schon oft unterschätzt, vor allem für ihre Fähigkeit, in Krisen zu reagieren. Dafür brauchen wir sie.
Sie hörten einen Kommentar von Christoph Prössl auf NDR Info und WDR 5. Nach der Entscheidung der Großen Koalition, Außenminister Steinmeier ins Rennen, um die Gauck-Nachfolge zu schicken, schien alles klar. Mit der großen Mehrheit von Union und SPD in der Bundesversammlung sollte es eigentlich keine Überraschungen geben. Die Linke will diesen Automatismus aber nicht hinnehmen und nominierte heute den Armutsforscher Christoph Butterwegge für die Gauck-Nachfolge. Bettina Nutz berichtet.
Er hat höchstwahrscheinlich keine Chance, aber will sie nutzen. Christoph Butterwegge, der Kölner Wissenschaftler, als Armutsforscher in der ganzen Republik bekannt. Er will Außenminister Steinmeier bei der Wahl zum Bundespräsidenten herausfordern. Den Mann, der nach Butterwegges Lesart nicht nur maßgeblich für die Einführung der Hartz-Reformen verantwortlich war, sondern auch für die sozialpolitischen Folgen der Agenda 2010. Das, was der Politikwissenschaftler auch als politische Zerrissenheit im Land brandmarkt. Und auch wenn Butterwegge als Zählkandidat für die Linke gilt, gibt er heute Steinmeier den rhetorischen Seitenhieb mit. Dem will er seine Agenda der Solidarität entgegensetzen. Die Linke hatte bis zuletzt gehofft, einen Kandidaten gemeinsam mit SPD und Grünen finden zu können, als Signal für Rot-Rot-Grün. Die Nominierung von Butterwegge jetzt fiel in Partei- und Fraktionsspitze, wie es hieß, einstimmig aus.
Vor einem Monat hatten sich Bund und Länder grundsätzlich darauf geeinigt, eine sogenannte Infrastrukturgesellschaft zum Bau und Unterhalt von Autobahnen zu gründen. Das Besondere, an dieser Gesellschaft sollen sich auch private Investoren beteiligen dürfen. Daran entzündet sich ein Streit, der bis heute andauert. Wirtschaftsminister Gabriel lehnt eine Beteiligung privater Investoren ganz ab. Jens Wiening berichtet.
Im Grundsatz sind sich alle einig, eine eigene Infrastrukturgesellschaft soll sich künftig um Planung, Bau und Betrieb von Autobahnen und einigen Fernstraßen kümmern. Doch die Pläne liegen im Moment auf Eis. Das Finanzministerium besteht weiter darauf, dass sich auch private Investoren an dieser Gesellschaft beteiligen dürfen. Dazu sagte ein Sprecher heute:
Wir glauben, wenn wir privates Kapital am Betrieb, an der Gesellschaft selbst beteiligen können, dass dies zu einem besseren Ergebnis führt, also zu noch effizienteren Ergebnissen. Effizienz nicht nur im Sinne von Kostenersparnis, sondern eben auch, dass Autobahnen dort gebaut werden, wo der Bedarf eben am höchsten ist. Dort, wo die Staus sind, dort, wo die meisten Menschen Auto fahren, dass dort eben auch die Autobahnen gebaut und betrieben werden.
Doch auch das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium bleiben bei ihrer Haltung. Die noch zu gründende Infrastrukturgesellschaft müsse komplett in der Hand des Bundes bleiben. Der Sprecher von Wirtschaftsminister Gabriel sagte dazu heute:
Gabriel hat ja immer seine Position ganz klar gemacht, dass es für ihn weder eine Privatisierung der Straßen noch der Bundesfernstraßengesellschaft geben soll.
Und aus dem Verkehrsministerium hieß es heute, man habe seine Kriterien klar formuliert.
Darin ist klar festgehalten, dass die Gesellschaft im Eigentum des Bundes steht. Das BMVI plant also keine Möglichkeit zur Veräußerung von Anteilen an der Bundesautobahngesellschaft.
Noch in dieser Woche sollen weitere Gespräche geführt werden. Bund und Länder hatten sich grundsätzlich darauf geeinigt, die 16 Landesverwaltungen zusammenzulegen. Unstrittig dabei ist, dass die Autobahnen und Fernstraßen selbst komplett im Besitz des Bundes bleiben.
Die Trauerfeiern zu Ehren der Opfer der Terroranschläge in Paris vor einem Jahr sind gerade vorbei. Da verkündete der französische Innenminister Cazeneuve heute, dass die Sicherheitsbehörden einen weiteren Anschlag verhindert hätten. Barbara Kostolnik berichtet.
In Straßburg und in Marseille schlugen die Sicherheitskräfte zu. 7 Personen, darunter französische, marokkanische und afghanische Staatsbürger im Alter zwischen 29 und 37 Jahren, wurden festgenommen. Durch die Aktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ein weiterer terroristischer Anschlag auf französischem Boden verhindert werden können, sagte Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve. Nach wie vor sei die Gefahr eines Attentats unverändert hoch. Die Festnahme erfolgte offenbar präventiv. Eine französische Zeitung schreibt, die Verdächtigen hätten auf eine Waffenlieferung gewartet. Cazeneuve erklärte, die Festgenommenen seien monatelang vom Geheimdienst observiert worden. Zu den möglichen Anschlagszielen äußerte sich der Innenminister nicht. Nach Bekanntwerden der Festnahmen war die Vermutung aufgekommen, möglicherweise sei ein Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt geplant gewesen. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist ein Touristenmagnet. Er soll am Freitag eröffnet werden. Der für die Sicherheit zuständige Präfekt hatte im Vorfeld erklärt, dass der Weihnachtsmarkt, der jährlich etwa 2 Millionen Besucher anzieht, im Zweifel unterbrochen oder abgesagt werden könnte. Derzeit steht das aber offenbar nicht zur Debatte.
Es war schon eine handfeste Überraschung. Bei den Vorwahlen der französischen Konservativen für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr landete der ehemalige Präsident Sarkozy auf dem 3. Platz. Damit ist klar, er ist raus. In der Stichwahl am kommenden Sonntag treten jetzt die beiden ehemaligen Premierminister François Fillon und Alain Juppé gegeneinander an. Kerstin Gallmeier mit den Reaktionen.
Eines ist schon mal sicher, eine Neuauflage von Mercosy, die zum geflügelten Wort gewordene Fusion aus Merkel und Sarkozy, wird es im kommenden Jahr nicht geben. Der französische Ex-Präsident hat seine Niederlage am Sonntagabend eingeräumt und sich aus dem politischen Leben mehr oder weniger verabschiedet. Das alles nicht, ohne sich hinter seinen früheren Premierminister zu stellen.
J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé.
Ich schätze Alain Juppé sehr, aber die politische Ausrichtung von François Fillon ist mir viel näher. Fillon, der Überraschungssieger der ersten Runde der Vorwahl im bürgerlichen Lager, hatte immerhin ganze 5 Jahre lang unter Sarkozy als Premierminister gearbeitet. Nun sieht es danach aus, als könne er ihm ins höchste Amt Frankreichs nachfolgen. Die rund 4 Millionen Franzosen, die gestern mitgestimmt haben, wollten nicht nur eine Neuauflage des Duells Sarkozy-Hollande im nächsten Frühjahr verhindern, sie ließen sich offensichtlich auch von Fillons konservativen Positionen und seinen handfesten Wirtschaftsreformen à la Thatcher überzeugen. Auf seinem Programm stehen unter anderem die Abschaffung der 35-Stunden-Woche, die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 65 Jahre und 500.000 Beamtenstellen weniger. 100 Milliarden Euro will der frühere Premier in den kommenden Jahren dadurch einsparen. Während ihn seine Unterstützer als großen Reformator preisen, zeichnet der stellvertretende Chef des rechtsextremen Front National, Philippot, das Bild einer liberalen Gefahr. Er ist ganz klar ultraliberal und ganz klar für eine Austerität. Mit ihm wird es keine gesetzliche Arbeitszeit mehr geben. Und 500.000 Beamte heißt ein strenger Sparkurs im ländlichen Raum und in den Vororten. Gleichzeitig will er die Mehrwertsteuer erhöhen und die Vermögenssteuer abschaffen. Fillons Gegner in der Stichwahl, der zweitplatzierte Juppé, versucht dagegen, das Programm seines Kontrahenten als nicht umsetzbar zu verkaufen. Obwohl er mit seinen Reformvorschlägen für Frankreichs Wirtschaft und Arbeitsmarkt gar nicht allzu weit entfernt von Fillon ist. Auch er will die Franzosen mit 65 in Rente schicken und bei Beamten kräftig einsparen, allerdings nur bis zu 300.000 Stellen. Juppé setzt dagegen vor allem auf seine Qualität als Rassembleur, als Einiger. Ich glaube mehr denn je, dass das französische Volk Bedarf hat, sich zu versammeln, um nach einer desaströsen Präsidentschaft, die unser Land herabgesetzt hat, ein neues Kapitel aufzuschlagen und um dem Front National Einhalt zu gebieten, der uns in das schlimmste aller Abenteuer ziehen würde. Juppé hat seine Hoffnung nicht aufgegeben, dass er noch eine Chance gegen den im ersten Wahlgang haushoch überlegenen Fillon hat und hofft auf die Stimmen von moderaten Konservativen, Zentrumswählern und von Präsident Hollande enttäuschten Linken. Dafür will der Bürgermeister von Bordeaux nun in die Offensive gehen und hat sich gleich heute zur Strategiebesprechung mit Nathalie Kosciusko-Morizet getroffen, die einzige Kandidatin der Vorwahl, die sich nach ihrer Niederlage hinter Alain Juppé gestellt hatte. Die zweite Runde ist im Grunde wie eine neue Wahl, da wird es viel mehr um politische Linien gehen. Die wollen Juppé und sein Kontrahent Fillon die nächsten Tage noch in verschiedenen französischen Städten auf Wahlkampfveranstaltungen erklären. Der wichtigste Termin aber wird am Donnerstagabend sein, das TV-Duell. Während es für Juppé und Fillon dann noch einmal um alles geht, wird sich der große Verlierer des gestrigen Abends, Nicolas Sarkozy, den Schlagabtausch ganz gemütlich vom Sofa aus ansehen können.
Wer wird was in der neuen amerikanischen Regierung? Das ganze Wochenende über führte der künftige Präsident Donald Trump Gespräche mit möglichen Kandidaten und auch heute werden die Jobinterviews fortgesetzt. Mit besonderer Spannung wird erwartet, wer Außenminister und vor allem wer Verteidigungsminister werden soll. Martin Ganselmeier berichtet.
Es hat etwas von Speed-Dating. Im 2-Stunden-Takt treffen die Kandidaten für Trumps Kabinett im Clubhaus seines Golfplatzes in Bedminster, New Jersey ein. Darunter auch Persönlichkeiten, die nicht immer ziemlich beste Freunde mit Trump waren. Am Samstag empfing Trump einen seiner schärfsten innerparteilichen Kritiker, Mitt Romney, der noch vor wenigen Monaten gesagt hatte, Donald Trump ist ein Schwindler und Betrüger, seine Versprechen sind so wertlos wie ein Diplom der Trump-Universität.
Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University.
Was Trump damals mit einem Verweis auf Romneys deutliche Wahlniederlage gegen Obama vor 4 Jahren konterte. Mitt war als Kandidat ein Desaster, der uns alle enttäuscht hat. Er war ein sehr schwacher Wahlkämpfer.
Mitt was a disaster as a candidate. Romney let us all down. He was a very poor campaigner.
Doch das war vor der Wahl. Jetzt ist alles anders. Mitt Romney gilt als heißer Anwärter auf das Amt des Außenministers. 1,5 Stunden lang tauschten sich die beiden aus. Das Gespräch sei großartig verlaufen, lobte Trump anschließend. Und auch Romney sprach von einer gründlichen und tiefschürfenden Diskussion. Der gemäßigte Mitt Romney also als Gegengewicht zu den rechten Hardlinern, die Trump bisher in sein Kabinett berufen hat, auch als Signal an die beunruhigten Verbündeten in Europa und nicht zuletzt als Brückenschlag zu den Mainstream-Republikanern im Kongress? Möglicherweise. Vizepräsident Mike Pence bestätigte zwar im Sender CBS, es wird aktiv und ernsthaft erwogen, dass Gouverneur Romney als Außenminister dienen wird.
Governor Romney is under active and serious consideration to serve as Secretary of State of the United States.
Allerdings sei auch der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani noch im Rennen. Auch Giuliani zählt zu den Hardlinern und war einer der ersten und loyalsten Wahlkampfhelfer für Donald Trump. Giuliani hatte von sich aus Interesse am Job des US-Chefdiplomaten angemeldet, obwohl er alles andere als diplomatisch ist und bisher über keine außenpolitischen Erfahrungen verfügt. Als weitere Kandidaten kommen in Frage die Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley, der frühere UN-Botschafter John Bolton und der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Senats Bob Corker. Als ziemlich sicher gilt die Nominierung des ehemaligen 4-Sterne-Generals James Mattis als Verteidigungsminister. Trump lobte Mattis nach seinem Gespräch als General der Generale und echten Deal.
All I can say is He is the real deal.
Möglicherweise wird Donald Trump noch im Laufe des Tages weitere Personalentscheidungen verkünden. Vorerst führt er allerdings weitere Gespräche, unter anderem auch mit einem weiteren innerparteilichen Konkurrenten um das Präsidentschaftsamt, Rick Perry, der frühere Gouverneur von Texas. Perry hatte Trump im Vorwahlkampf als Krebsgeschwür für Amerikas Konservative bezeichnet. Jetzt könnte Perry Trumps Energieminister werden.
Es ist einer dieser zahlreichen Kriege, die hier nur selten in die Schlagzeilen auftauchen. Dabei starben seit dem Beginn der Kämpfe im Jemen vor einem halben Jahr mehr als 7.000 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten. Am Wochenende hatte es mal wieder den Versuch einer Waffenruhe gegeben, vermittelt von den Vereinigten Staaten. Aber diese Waffenruhe im Jemen hat nicht lange gehalten. Anna Osius berichtet.
Die Waffenruhe im Jemen wird nicht verlängert, das teilte Saudi-Arabien mit. Die Feuerpause war ohnehin brüchig gewesen. Trotz der angekündigten 2-tägigen Waffenruhe war es immer wieder zu Gefechten gekommen. Saudi-Arabien flog Luftangriffe auf Houthi-Stellungen. Die Militärallianz unter Führung Riads hatte erklärt, die Feuerpause werde nur verlängert, wenn sich die Houthi-Rebellen ebenfalls daran hielten. Die Kriegsparteien geben sich jetzt gegenseitig die Schuld am Scheitern der Waffenruhe. Damit scheint auch dieser Versuch, den Jemen zu stabilisieren, misslungen zu sein. Es war die 6. internationale Initiative, um ein Ende der Kämpfe herbeizuführen. Im Jemen kämpften schiitische Husi-Rebellen mit Unterstützung aus dem Iran gegen die sunnitische Exilregierung, die Hilfe aus Saudi-Arabien bekommt. In dem Stellvertreterkrieg wurden bereits rund 10.000 Menschen getötet. Mehr als 3 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Es droht eine humanitäre Katastrophe, da der Jemen völlig verarmt ist. Die Menschen hungern und brauchen dringend internationale Hilfe.
In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind heute bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Viele Gläubige waren wegen eines hohen schiitischen Feiertages in die Moschee gekommen. Jürgen Webermann berichtet.
Mohammad Yassin kann es kaum fassen, dass er lebend aus der Moschee gekommen ist. Wir waren gerade im Gebet, als es eine laute Explosion gab. Überall waren Feuer, Rauch und Glasscherben. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich da herausgekommen, obwohl ich selber verletzt bin. Viele schiitische Gläubige in der Moschee hatten keine Chance. Das Gotteshaus war voll besetzt und der Attentäter zündete die Bombe mitten in der Menschenmenge. Heute begehen die Schiiten einen wichtigen Feiertag. Die extremistischen Taliban erklärten rasch, sie seien nicht für den Anschlag verantwortlich. Die Verantwortung übernahm schließlich der sogenannte Islamische Staat, der in Afghanistan seit längerem Fuß fassen will. Wie stark die Gruppe wirklich ist, darüber wird bisher lediglich spekuliert. Der IS ist in mehreren Landesteilen Afghanistans aktiv und er hatte bereits die Verantwortung für frühere Anschläge auf Schiiten übernommen. Im Juli waren dabei in Kabul mehr als 80 Menschen getötet worden. Sie gehörten zur ethnischen Gruppe der Hazara, die überwiegend schiitisch ist. Die Hazara hatten gegen politische Diskriminierung protestiert. Im Oktober schoss ein Extremist in einem schiitischen Schrein ebenfalls in Kabul um sich, ebenfalls an einem Feiertag. Den heutigen Anschlag verurteilte Afghanistans Präsident Ghani als kriminellen Akt, der sich gegen das afghanische Volk richte. Die Sicherheitslage im Land hat sich in diesem Jahr noch einmal erheblich verschlechtert. Allein die Hauptstadt Kabul erlebte so viele Anschläge wie seit langem nicht mehr. Die Zahl der zivilen Opfer, davon gehen die Vereinten Nationen aus, dürfte in diesem Jahr erneut ansteigen. Die Schiiten sind in Afghanistan in der Minderheit. Traditionell haben sie mit der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit meist friedlich zusammengelebt, bis sie von Extremisten in den 90er Jahren und jetzt erneut gezielt angegriffen wurden.
Die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht sind jetzt lange her. Aber im nordrhein-westfälischen Landtag schlagen die Vorfälle immer noch hohe Wellen. Es geht um die Herausgabe von Unterlagen und um Telefonnummern. Darüber wird schon seit einiger Zeit im Untersuchungsausschuss gestritten. Die CDU-Mitglieder des Ausschusses wollen jetzt möglicherweise sogar die Landesregierung verklagen. Daniela Junghans berichtet.
Muss die Landesregierung einem Untersuchungsausschuss alle Unterlagen liefern, die er verlangt? Über diese Frage wird wohl demnächst das NRW-Verfassungsgericht entscheiden. Denn im Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht im nordrhein-westfälischen Landtag gibt es bereits seit längerem Streit um einige Unterlagen, die vor allem CDU und FDP gerne einsehen würden. Die Landesregierung verweigert allerdings die Herausgabe, vor allem mit Verweis auf besonders geschütztes internes Regierungshandeln. Das sei klar rechtswidrig, meint CDU-Obfrau Ina Schachenbach.
Wir haben den Auftrag bekommen, auch die Reaktion der Mitglieder der Landesregierung im Zusammenhang mit der Silvesternacht in Köln aufzuarbeiten. Wenn man die Reaktionen der Mitglieder aufarbeiten soll, benötigt man dafür die Dokumentation. Die liegt bis heute nicht vor. Das heißt, es geht um Mailverkehre zwischen der Ministerpräsidentin und dem Regierungssprecher. Es geht um Unterlagen aus der Staatssekretärskonferenz, wie auch aus dem Kabinett.
Und es geht um Telefonverbindungsdaten. Der Ausschuss möchte gern wissen, mit wem die Ministerpräsidentin und ihre Hausspitze zwischen dem 1. und 15. Januar telefoniert haben. Das hatte die Staatskanzlei zunächst komplett abgelehnt. Inzwischen gibt es, nach massiver Kritik, ein Angebot der Ministerpräsidentin, dass zumindest die Telefonliste für den Zeitraum vom 1. bis 4. Januar eingesehen werden kann. Und zwar durch die Obleute aller Fraktionen in einem besonders gesicherten Raum. Doch die Opposition habe die Gelegenheit bislang nicht genutzt, kritisiert SPD-Obmann Hans-Willi Körfges.
Die Tatsache, dass die Fraktionen von FDP und CDU auf dieses Angebot nicht eingehen wollen und stattdessen lieber so ein bisschen Klage spielen wollen, zeigt für mich ganz deutlich, dass es da nicht um Sachaufklärung, sondern um eine rüde Form von Wahlkampf geht, ist nichts anderes als im Kernbereich der Landesregierung versuchen, nach irgendwelchen Prinzipien rumzuforschen und rumzuschnüffeln.
Eigentlich wollte die CDU heute erreichen, dass der Ausschuss gemeinsam auf Herausgabe der Unterlagen klagt. Doch SPD, Grüne und Piraten stimmten nicht zu. Jetzt werden die CDU-Mitglieder wohl alleine, eventuell noch mit der FDP, vors Verfassungsgericht ziehen. Sie wollen so die Herausgabe der fehlenden Unterlagen erstreiten. Schließlich steht in der Landesverfassung, dass Behörden von einem Untersuchungsausschuss angeforderte Akten vorlegen müssen.
Der Brand einer geplanten Flüchtlingsunterkunft im Februar im sächsischen Bautzen hatte damals Schlagzeilen gemacht, vor allem, weil einige Randalierer die Feuerwehr angegriffen hatten, die das Feuer löschen wollte. Heute begann in Bautzen der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Viola Simank berichtet.
Angeklagt sind drei junge Männer, die in der Brandnacht die Löscharbeiten am sogenannten Husarenhof, einem ehemaligen Hotel, behindert haben sollen. Einer der drei erschien nicht vor dem Jugendschöffengericht, die beiden anderen sagten aus. Den Angeklagten wird Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen. Die drei hatten sich laut Staatsanwaltschaft am brennenden Gebäude aufgehalten, unmittelbar in der Nähe eines Krans, mit dessen Hilfe die Feuerwehr den Dachstuhl löschen wollte. Außerdem fielen dort brennende Dachziegel hinunter. Die Polizei forderte sie auf diesen Gefahrenbereich zu verlassen, was sie jedoch ignorierten. Es kam zu Diskussionen und Handgreiflichkeiten. Schließlich drängten die Beamten sie zurück und nahmen die alkoholisierten jungen Männer in Gewahrsam. Die vor Gericht erschienenen beiden 21-jährigen Angeklagten gaben zu, am Brandort gewesen zu sein, bestritten jedoch, die Beamten angegriffen zu haben. Die Männer sind bei der Polizei keine Unbekannten. Ihnen werden zahlreiche weitere Delikte vorgeworfen. Neben dem Widerstand gegen Polizeibeamte müssen sie sich vor Gericht auch wegen Diebstahls, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Der Brand der geplanten Asylunterkunft im Hotel Husarenhof in Bautzen hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, vor allem wegen der Behinderung der Löscharbeiten. Wer das Feuer gelegt hat, ist bisher jedoch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.
Mit diesem Bericht aus Bautzen geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.